Bide, ja, Uli, eins vil du noget sagen, ja, Uli, du er super hap, keine Ahnung.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns zuhört. Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Die nächste Folge steht in den Startlöchern. Und Männer, ich bin selten mit so einem Hochgefühl in eine Aufzeichnung von uns reingegangen, weil beim Blick in die Glaskugel, wir fangen jetzt mal anders an als sonst, da kann es nur einen Gewinner geben und das bin ich.
Wahnsinn.
Nach diesem Satz hast du dich so sehr gesehnt, ne, die letzten Wochen. Du wolltest uns was untermogeln.
Ja,
sag's.
Ja,
Dennis, wie hast du es geschafft?
Ja, also ich habe einfach mal aufs richtige Pferd gesetzt, auf Dennis Undaff im Pokal. Ich war wirklich verzückt, wie dieser Mann gespielt hat. Mir ist er auch erst so in der 70., 75., glaube ich, wieder in den Sinn gekommen, dass er mein Glaskugelmann ist, weil ich es überhaupt nicht gewohnt bin, Spiele so zu gucken, dass ich sage, okay, da könnte ich ja einen Punkt mitnehmen, weil das so selten passiert, aber bitte, also damit diese Folge hier für mich möglichst schön und angenehm wird, lass uns nicht lang rumdiskutieren, überreicht mir diesen Punkt und ihr habt mit mir keine Probleme heute. Ich habe beste Laune dann.
Also ich hatte Flecken, aber leider in der verkehrten Richtung. Mit dem Namen Flecken wäre ich super, weil ich gesagt hätte, der Einzige, der da Mann des Spiels ist Flecken. Aber ich habe gedacht, der hat wieder einen Aussetzer. Also von mir ist er natürlich geschenkt. Wieso, was hat Undaff, also hat er mitgespielt?
Ja. Das ist schon eine Frechheit.
Timo, weil ich mich nicht selbst loben möchte, sollen das andere tun. Das darfst du jetzt. Erzähl mal, was Undaff so gemacht hat.
Lieber Max, erstmal erzähle ich, wen ich hatte. Ich hatte auch große Hoffnung. Ich hatte auf Demirovic gesetzt. Also quasi, ja, zumindest mal aufs richtige Team, aber eben nicht das richtige Pferd ausgewählt. Und Pokal, Stuttgart-Freiburg, Dennis Undaff, 70. Minute, Ausgleich erzielt. Was wollen wir denn noch? Was wollen wir denn noch, Max?
Nein, er hat auch sonst dieses Spiel dominiert. Demirovic.
Ja, er hat vor allem im Interview
dominiert. Auf der Hose, Uli, da brauchst du auch keinen. Ja, genau. Das brauchst du auch noch sagen.
Er hat im Interview dominiert und da wir ja im Podcast sind, der sich mit solchem Zeug auseinandersetzt, bist du natürlich der wahrhaft Einzige und alle, die es nicht sehen können, das heißt, also außer alle aus uns zwei, der Max strahlt über das ganze Gesicht.
Ich habe die Bäckerpaust geballt
schon vorher,
in die Kamera.
War gut drauf. Sonst ist er um 9.30 Uhr eher noch der Knitterfrosch, aber jetzt ist er wirklich
absolut
komplett entspannt.
Absolut. Und wie du sagst, Uli, er ist ja auch ein guter O-Tongeber. Darauf achten wir auch immer. Also erstmal hat er gesagt, zwischen Nagelsmann und ihm, der ja auch im Stadion war, der Bundestrainer, ist jetzt alles gut. Hat er nochmal betont. Ich glaube, damit können wir auch einen Haken dran machen. Jetzt hat der Nagelsmann, glaube ich, auch die letzten Argumente geraubt, ihn nicht mehr einzusetzen. Und die Szene des Spiels Höhler gegen Chabot, die der Schiedsrichter weggepfiffen hat, hat er auch, obwohl es dann wohl einen anderen Ausgang genommen hätte für die Stuttgarter, finde ich absolut realistisch, gut und treffend eingeschätzt, indem er gesagt hätte, also wenn er dieses Tor weggepfiffen bekommen hätte als Stürmer, er wäre ausgerastet, nie und nimmer ist das ein Foul. Und so war es auch, ne? Ich fand es unheimlich bitter für die Freiburger.
Ja, komplett. Also man muss allerdings jetzt dazu sagen, der Kollege Welz ist natürlich in dem Punkt, glaube ich, ist der am wenigsten geschlafen hat die letzten Tage, weil er sich über sowas wahrscheinlich mehr ärgert als jeder andere, aber siehst du, okay, man kann immer sagen, auf so einem Niveau darf das den Schiedsrichtern nicht passieren, aber
er muss 3 Sekunden warten, bis der Ball im Tor ist, dann kann er das ja wegpfeifen, dann meldet sich der Kollege aus Köln, er guckt sich's an, sieht, es ist kein Foul und alles ist gut. Also das verstehe ich. Also das ist was rein Mechanisches. Vom zeitlichen Ablauf her hat er sich da nicht an das gehalten, was sie machen müssen. So, das war jetzt keine.
Ich sage einfach, der Neurologe würde sagen, Übersprungshandlung. Irgendwie hat er gedacht, ich habe eine Pfeife, warum pfeife ich nicht mal? Nein, es passieren manchmal so vollkommen irre Dinge, die man macht. Sehenden Auges Wasser vom Tisch fegen oder runterschmeißen oder irgendwas. Es war, also, boah. Also ich habe gestern den Kollegen Ittrich gesehen im Doppelpass, der ist ja sensationell, der Patrick Ittrich, der wird ein wunderbarer Kollege beim Fernsehen werden, da bin ich mir ganz sicher, den musst du dir schnappen als Schiedsrichter-Experten, weil der hat Humor, der ist gut, verteidigt seine Gilde, soll er, aber ist auch kritisch. Also sensationell, der hat auch gesagt, er kennt ihn, der ist wahrscheinlich am Boden zerstört und der Schiedsrichter, und das ist einfach bitter. Und es gibt ja anscheinend irgendwelche Leute, die dann so Regelauslegungen befürworten, die sagen, das Tor zählt trotzdem, weil ja keiner zum Spielen aufgehört hat. Ja, also wenn du zum Spielen aufhörst und der dann das Tor schießt, okay. Aber ich glaube, es sind Dinge, die am Ende, muss man sagen, es wird die Freiburger natürlich wurmen, aber der VfB war klar besser und es ist ein tolles Endspiel.
Der VfB gegen die Bayern wird stimmungsvoll, wird geil in Berlin, bin ich mir ziemlich sicher. Ich darf auch da vor Ort sein, freue ich mich sehr drauf. Und dann gucken wir jetzt mal aufs Bundesliga-Wochenende. Das, was ein bisschen frischer ist, Timo, welches Ergebnis sticht für dich hervor?
Ich würde sagen, Max, du warst am Wochenende auch ein Gewinner, im Pokal gewonnen mit der Glaskugel. Und am Samstag hast du die Bayern gesehen in Mainz. Das ist eine Überleitung, oder? Was für ein Spiel, bitte. Also, ja. Nimm uns mit. Ja. Nimm uns mit. Zur Pause sitzt du da und denkst, was passiert hier? Und nach dem Spiel denkst du auch, was ist hier los? Du hast sie alle gesprochen.
Was passiert
du,
hier?
Du bist unser Mann. Was war da los? Es war also, ja absurd.
Ich möchte es chronologisch angehen, weil man muss, finde ich, die Mainzer für diese ersten 45 Minuten mal durchloben. Durch die Bank, das war ein unfassbarer Auftritt. Klar kommen die Bayern nach Leverkusen vor Paris achtfach rotiert in dieses Fußballspiel, aber da haben trotzdem noch ein paar auf dem Platz gestanden, wo du sagst, das wäre bei allen anderen Bundesligisten A-Plus-Wahl. Beispielsweise ein Diaz, vorne ein Jackson. Dann hatten wir den jungen Barra Sapoko mit dabei, der ja so ein etwas gemischtes Spiel, glaube ich, hatte, aber auch für seinen ersten Auftritt von Anfang an das echt gut gemacht hat. Aber dann waren da einfach diese Mainzer, die, glaube ich, spätestens beim Blick auf die Aufstellung gedacht haben, okay, heute geht hier was. Mit einer breiteren Brust habe ich die noch nie gesehen. Und dann ausgerechnet in diesem Spiel gegen den frisch gebackenen deutschen Meister 3-0 zur Halbzeit. Der Mainzer Präsident Stefan Hofmann war dann in der Halbzeit bei uns am Mikro. Und ich war fast verwirrt, wie er da stand. Der war so ganz sachlich und nüchtern. Und ich habe ihn dann auch irgendwie dann gefragt, also trauen Sie Ihren Augen? Und er hat gesagt, ja, schon. Und es war so überhaupt.
Aber die Augen haben was anders gesagt.
Ja, also ich glaube, es ist jetzt eh kein Typ, der so voll über die Emotionen kommt. Also
ja, kommt auch so rüber.
Ja, also wenn wir da wen anders stehen gehabt hätten, von einem Verein, der auch noch immer im Abstiegskampf drin steckt, ob es jetzt bei St. Pauli, pardon, Oke Göttlich, ich glaube, der hätte da ein bisschen euphorisierter gestanden. War vielleicht aber jetzt gar nicht so schlecht. Ich dachte mir auch, okay, noch ist nichts gewonnen, noch ist die Klasse nicht gehalten. Zur Halbzeit war der Klassenerhalt übrigens perfekt, weil St. Pauli zurücklag, am Ende auch dann verliert in Heidenheim, sie die 3 Punkte holen. Und dann haben wir nochmal einen kurzen Ausflug gemacht auf die Bayernbank. Wir hatten ein sehr schönes Bild mit Musiala, mit Olise, mit Kane, Stanisic, Neuer, die da sitzen. Da habe ich gesagt, ja, okay, das ist auch irgendwie noch ein bisschen Drohkulisse. Was kommt da? Und wir haben versucht, so ein bisschen zusammen rauszufinden, wie viel Risiko geht jetzt auch Kompany in der zweiten Halbzeit hinsichtlich Dienstag, Paris. Ja, und dann haben wir es gesehen. Dann kam die Einwechslung zur Halbzeit, Olise, Kane, Musiala dann 10 Minuten später. Und da kamen einfach mal 350 Millionen Euro Marktwert aufs Feld und die haben es dann unter sich ausgemacht. Oder wie habt ihr es erlebt?
Ja, also ich fand, nein, du musst dir mal vorstellen, du bist der Mainzer Spieler 3-0. Du weißt, was auf dich zukommt, die Bayern werden es versuchen. Dann kommt schon mal Kane und Olise. Dann heißt schon mal, dann denkst du dir schon mal, oh, bitte keine Schlapperflosse irgendwo und irgendwie ein Aussetzer. Jetzt müssen wir echt ran. Und dann bist du voll unter Druck. Nach 20 Minuten hast schon ein Tor. Und dann kommt auch noch Musiala. Boah. Fällst du irgendwie in dich zusammen. Und ich glaube, also das ist das, was sich die Bayern auch erarbeitet haben. Also du kannst denen ja in Mainz gar keinen Vorwurf machen irgendwie. Du siehst es, dann läufst du viermal hinterher, erwischt keinen, denkst du, jetzt faul ich mal, damit ich mal zeige, dass wir noch da sind. Dann erwischst du den gar nicht. Also es muss frustrierend sein.
Und man hat es danach auch in den Interviews mit den Mainzern gemerkt, die waren sich zur Pause noch nicht sicher. Also ein 3:0 wahrscheinlich ist der FC Bayern aktuell die einzige Mannschaft der Welt, wo du als Mainz 05, eine Mannschaft, die auf der Flughöhe unterwegs ist, ein 3:0 zur Halbzeit hast und dir sagst, ey, hier kann wirklich noch alles in die Hose gehen. Gerade mit dem Blick, was da noch kommen kann. Und sie waren erstaunlich unüberrascht davon, dass sie dieses Spiel noch verloren haben.
Aber ich glaube, das ist das Problem. Ja, ich glaube, das ist genau das Problem, beziehungsweise eben das Kompliment an die Bayern, dass man dann machen muss, dass sie sich genau das wieder erarbeitet haben. Es gab ein paar Jahre bei den Bayern zuletzt, da sind sie zwar oft Meister geworden, aber trotzdem hatten Teams immer mal wieder das Gefühl, gegen die könnte was gehen. Und wie du sagst, die Mainzer sitzen da am Ende genauso, wie wir es tun und gucken auf diese Bank, gucken auf die Einwechselspieler und plötzlich geht der Kopf los und du denkst, boah, also die können uns schon nochmal schlagen, die können uns 4 Tore einschenken. Ich glaube, wenn du dich da hinstellst und sagst, es ist jetzt völlig egal, wer kommt, wenn du das ausschalten könntest, was kein normal denkender Mensch kann, dann wird dieses Spiel auch anders laufen. Aber spätestens mit diesem ersten Gegentreffer merkst du schon, es geht in die Richtung. Und dann ist es halt irgendwann, also wie Ulisse das Ding dann halt auch reinhaut, spätestens in dem Moment denkst du dann, ja, okay, sie sind halt einfach zu gut. Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn tun gegen die? Ich find's absurd. Was ich ganz spannend fand.
Das war wieder ein Tor.
Ja, also über den, wenn die Champions League holen, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der es sagt, dann wird er wohl diesen goldenen Ball bekommen, selbst wenn sie sich immer damit schwer tun, das einmal aus der Bundesliga zu geben. Da gibt's ja jetzt auch noch eine WM, wo er jetzt auch nicht ganz unwichtig werden wird. Von daher, unfassbar, unglaublich. Was ich spannend fand nach dem Spiel, Max, auch dann ja bei dir, die Halbzeitpause von Vincent Kompany, die war wohl ein bisschen schärfer als sonst.
Ich lese ja zwischen den Zeilen, ich kenne ja meine Freunde mittlerweile, ja, Leon Goretzka hat von einer Kopfwäsche gesprochen. Ja. Ich fragte, da wird die Nachfrage noch erwartet, wer war der Kopfwäscher, aber das war relativ klar. Das war der Winnie und da muss es echt gedonnert haben. Du hast nichts rausgehört aus der Kabine ins Stadion.
Tatsächlich nicht. Dafür stand ich mit dem Mainzer Präsidenten zu weit weg. Aber ich glaube schon, dass das nicht von ungefähr kam. Und das ist bei Kompany dann, glaube ich, kein Reflex. So nach dem Motto, wir sind der FC Bayern, wir liegen hier mit 0:3 hinten, das geht nicht. Der war sich auch bewusst, dass es ist eine andere Mannschaft, die er da aufs Feld geschickt hat, als die er gegen Paris jetzt.
Ja, aber er hat ja schon ein paar Mal solche Mannschaften aufs Feld geschickt. Und so war es ja noch nie. Aber ja, jeder andere geht doch her und sagt, okay, jetzt da dazwischen. Ja, ich verstehe es.
Das glaube ich nicht. Also wenn sie jetzt nicht dieses Paris-Spiel, nicht dieses Halbfinale, nicht diesen Gegner vor der Brust gehabt hätten, dann wäre, glaube ich, die Halbzeitansprache nicht so drastisch und intensiv ausgefallen. Aber ich glaube, der war sich voll darüber im Klaren, dass du mit dem Spiel, mit dem Gefühl ins nächste Spiel gehst, mit dem du aus dem letzten rausgehst.
Ja, ja.
Und klar, ist in der Bundesliga ist es egal, ob sie 3:0 verlieren oder 4:3 gewinnen. Aber der wollte einfach nicht nach diesem Flow, diesem Rhythmus, den die sich aufgebaut haben, mit einer Niederlage aus Mainz ins Champions League Halbfinal-Hinspiel gehen, wo sich ja womöglich entscheidet, wer die beste Mannschaft der Welt ist. Auch wenn das eine andere Mannschaft sein wird am Dienstag. Da sind wir uns alle drüber im Klaren. Aber das möchtest du einfach nicht.
Ja, und so war ja dieser Rückstand ja ein Riesengeschenk. Also dieser Rückstand zur Pause, jetzt rückblickend betrachtet, ist ja ein Geschenk. Weil du kannst ja sagen, ey,
aus der
Vollkatastrophe
den ultimativen Mutmacher. Ja.
Und erst das dritte Mal überhaupt in der Bundesliga-Geschichte, dass ein Team das schafft. Das waren die Bayern selbst 1976 in Bochum damals nach 0:3 zur Pause noch 6:5 gewonnen, also noch deutlich wilder. Und, Achtung, 1860 München hat es auch mal geschafft. 1980 gegen Düsseldorf noch ein 4:3 geholt nach 0:3 Pausenrückstand. Also das ist ein historischer Moment.
Dieses Spiel ist wie vor mir. Dieses Spiel im München Olympiastadion. Da haben die Löwen, Rudi Völler hat mitgespielt, ich weiß es doch genau. Ich habe ihn nachher in meinem Spielbericht am Montag als Rasenschänder der ersten Halbzeit bezeichnet. Da waren die, es war Katastrophe. Ein gewisser, das war Wahnsinn, was das für eine Truppe war. Und Otto Rehhagel war Trainer in Düsseldorf übrigens. Und dann haben die noch aufgetürt. Die haben quasi etwas geschafft, was niemand sonst schaffen kann. In einer Saison das beste Spiel und das schlechteste in einem zu machen. Also das war Wahnsinn. Das war anders als bei den Bayern. Das kleine Ausflug jetzt, weil du es gerade erinnert hast. Aber
ich habe gerade mal nachgeguckt,
an den Bayern gesehen.
Ja? Dreierpack tatsächlich Rudi Völler. Und das andere Tor für die Löwen hat Horst Wohlers gemacht, den wir auch ganz gut kennen.
Ja, genau, der Hotte. Wunderbar. Also das war absoluter Wahnsinn. Aber man hat ja gesehen, am Jubel der Bayern-Spieler, und sowas sieht man ja ganz, ganz selten, überhaupt in der Bundesliga, da wird ja teilweise so cool gejubelt, auch wenn du gewinnst, auch wenn du ein entscheidendes oder schönes Tor machst, die neue Coolness. Und bei Bayern ist das komplett weg. Wenn die ein Tor schießen, da geht es immer voll ab. Und wenn die dann am Ende gewinnen, da hast du ja gesehen, irgendeiner hat ja auch gesagt, das ist schöner, als wenn wir einen schon wieder 3-0 weggefiedelt hätten in der Halbzeit. So ein Spiel ist viel, viel schöner. Und ich kann es mir vorstellen. Es ist ein Thomas-Müller-Spiel übrigens gewesen. Hallo, Grüße an Thomas Tuchel. Der liebte solche Spiele.
Und wenn nach der Saison eine Doku rauskommt, dann sehen wir auch die Halbzeitansprache von Vincent Kompany, der dann sagt, so Jungs, jetzt ist der Matchplan aufgegangen, wir haben einen 0-3 aufzuholen, wir wollten es uns selber spannend machen, jetzt seid ihr dran.
Genau. Ja, wer so im Internet ein bisschen kramt, der kennt ja so die alten Kompany-Videos aus der Kabine, die es da gibt, aus Burnley und ich glaube irgendwo auch aus Belgien.
Anderlecht, ja.
Da musstest du schon die Schallschutzverkleidung innen an der Kabine anbringen. Also so einfach ist es nicht. Ja, man sieht es ja, wenn es so rausbricht aus ihm. Irre. Der Typ ist irre.
Bleiben wir kurz bei den Bayern, bevor wir uns um den Rest der Bundesliga kümmern. Gucken mal auf Dienstag. Mit welchem Gefühl fahren die Bayern jetzt nach Paris?
Ja, ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, wir, das Umfeld, die Bayern-Fans, wir sind alle skeptischer als die Bayern selber. Weil die Historie gegen Paris Saint-Germain war eigentlich, bin ich wieder bei Thomas Tuchel, als der mal dort gespielt hat, eigentlich ganz gut. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat man mir aus Funktionär- und Spielerkreisen gesagt, da haben wir überhaupt keine Angst vor denen, weil da gewinnen wir sowieso immer. Ja, also das waren aber noch die Zeiten, als die Milliarden noch über den Platz liefen und nicht eine Mannschaft da war. Das ist der Unterschied.
Genau das ist es. Also Paris hat man ja ganz lange, auch zu Recht, kann man glaube ich heute sagen, nachgesagt, ja, das sind gute Spieler, aber die funktionieren nicht als Mannschaft. Das, was man vielleicht in dieser Saison über Real Madrid sagt. Aber Timo, das hat sich irgendwie ein bisschen verschoben und wesentlich ekliger kannst dich als Gegner nicht treffen, als diese Pariser Mannschaft. Ist so mein Eindruck.
Ja, zumal sie weder pünktlich auch in Form gekommen sind. Ne? Also sie hatten, wie quasi schon in der letzten Saison, da waren sie ja in der Gruppenphase, als sie am Ende den Titel geholt haben, da sind sie fast ausgeschieden übrigens. Gerade so gegen Stuttgart weitergekommen und so, das war eine wilde Nummer. Und die sind immer besser geworden. Dieses Jahr hat sogar noch ein bisschen länger gedauert. Es hat phasenweise richtig gerappelt. Ousmane Dembélé hat öffentlich Mitspieler kritisiert. Daraufhin hat Luis Enrique ihn mal schön eingenordet. Da hat es richtig gekracht. In der Liga marschieren sie auch nicht so weg wie sonst, selbst wenn sie da an der Tabellenspitze stehen. Und trotzdem, und das ist die schlechte Nachricht für die Bayern, sind sie jetzt gerade wieder in diesem Rhythmus. Die Liverpool-Spiele waren schon echt überzeugend. Ja, es war dann auch nur, in Anführungsstrichen, Liverpool, muss man die Saison schon auch richtig einordnen. Und trotzdem
Der Anfield Road. Unser England-Timo.
Ja. Bei Liverpool ja besonders kritisch. Aber allein dieser Auftritt an der Anfield Road, wo alle so im Kopf hatten vorher, wenn es irgendwo mal eine Aufholjagd geben kann, ein Wunder geben kann, dann dort, dann bei Liverpool, da kann in einem Spiel was entstehen. Die haben das eiskalt runtergespielt. Die sind wieder sehr geschlossen. Luis Enrique kann man nicht hoch genug loben und jubeln für das, was er da tut. Von daher, ja, es sind die beiden besten Teams und trotzdem sind die Bayern so gut für mich, dass ich ganz fest daran glaube, dass sie ein gutes Ergebnis holen in Paris und dann das Rückspiel in München, das durfte ich jetzt auch gegen Real erleben, da wird es dann wieder speziell, es werden ganz große Fußballabende.
Die Bayern und deswegen, klar, aus deutscher Sicht drückt man ihnen die Daumen, aber deswegen hoffe ich auch im Sinne des Fußballs, dass sie sich durchsetzen, dass sie auch ihr Spiel auf den Platz kriegen, weil für mich sind sie ganz klar so die spielfreudigere Mannschaft. Ja. Also Paris ist gut im Verhindern, im Abkochen, aber das, was der Fußballfan sehen will, das haben die Bayern besser drauf.
Und da kurz, Max, um da einmal reinzugehen, weil ich wieder dieses Realspiel im Kopf habe, das könnte zum Problem werden für die Bayern, weil wenn sie es ähnlich machen wie gegen Real, gerade im Rückspiel, da haben sie wirklich alles 1-1 verteidigt mit Tah und Upamecano gegen Vini Junior und gegen Mbappé. Und dieses Umschalten hat Real da schon nicht schlecht gemacht. Paris macht es aber perfekt. Das heißt, Bayern wird den Stil nicht verändern, aber sie müssen da so viel sauberer sein, weil wenn es diese Ballverluste gibt wie gegen Real, dann laufen sie dir wirklich komplett davon, weil Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola und wie sie alle heißen, die spielen das halt besser aus, als Real das macht. Und da sehe ich schon eine Gefahr, dass sie da irgendwie die Balance finden. Aber also sie werden das schon auch gesehen haben, davon gehe ich mal schwer aus.
Okay, es war eine andere Zeit, aber die Bayern haben, darf man nicht vergessen, mit 10 Mann einen 2-1 Vorsprung eine ganze Halbzeit verteidigt. Und auch das musst du können. Also bin gespannt, mit welchem Ansatz herangeht. Sicher mit dem gleichen bin ich bei dir, Timo, aber vielleicht die ganze Geschichte ein bisschen 10 Meter weiter hinten. Das könnte schon sein.
Aber von der Tribüne aus, glaubt ihr, dass das ein Faktor ist? Kompanie, Hinspiel gesperrt?
Nee, da ist alles vorgegeben. Also das, egal, ja, wer das dann da unten macht. Ja, okay.
Ich hau noch mal einen Eindruck von Samstag rein. Ich saß 10 Meter Luftlinie von Kompanie entfernt.
Ich hab's gesehen.
Und er hat, gut, das hat jetzt in der ersten Halbzeit keinen positiven Einfluss gehabt, aber ich habe schon vor Anpfiff, erste Halbzeit, so ein bisschen auf ihn geachtet. Und da hat er schon wirklich auf Lautstärke 140 Dezibel, ich konnte jedes Wort verstehen, obwohl es laut war im Stadion, seine Jungs eingepeitscht. Das hatte jetzt in der ersten Halbzeit keinen Einfluss, aber man redet ja häufig darüber, macht es einen Unterschied, kriegt man es als Spieler mit? Es gibt Spieler, die sagen, ja, ich kriege den Trainer mit. Es gibt welche, die sagen, ey, ich bin so im Tunnel und so mit dem beschäftigt, was da auf dem Rasen passiert. Ich gucke nicht Richtung Coaching Zone. Aber ich glaube, das kann schon einen Unterschied machen. Und Kompany ist jemand, der viel von außen reingibt. Das ist jetzt nicht Patrick Sander, Timo, den wir kennen, vom FC Magdeburg aus der zweiten Liga, der sitzt und sich das gemütlich anguckt, wo ich mich auch mal frage, wie hält dieser Kerl das aus? Wie kann der so ruhig bleiben? Gut, der hat wahrscheinlich schon genug erlebt in seinem Fußballleben, aber da gibt es schon unterschiedliche Typen und ich glaube, dass es bei Kompany für ihn selbst Höchststrafe ist, dass er da nicht stehen kann und der ist noch so nah am Spielersein dran. Ich glaube, der hat das Gefühl, dass er der 12. Mann ist da neben dem Rasen.
Ja. Ist er ja auch, aber das ist er so als Supporter. Und alle, die mir gesagt haben, was er reinschreit, hört eh keine Sau. Ja, das kannst du komplett vergessen. Vielleicht so als Dirigent, wenn du auf die Seite schaust und da einen rumfuchteln siehst, dann denkst du, okay. Ja, aber es hat nicht mehr, die sind so maschinenartig auf ihre Positionen getrimmt und okay, natürlich.
Vielleicht halt die Halbzeitansprache,
aber
ne?
Vor allem für
die Halbzeitansprache haben wir jetzt ja erlebt in Mainz. Also er kann da schon was machen. Andersrum kann man es auch positiv drehen. Er sieht von der Tribüne, Luis Enrique hat das ja teilweise freiwillig gemacht als PSG-Trainer, hat die erste Halbzeit dann regelmäßig auf der Tribüne verbracht, um da einen besseren Eindruck zu bekommen. Sie werden da eine Lösung finden. Aaron Danks wird dann an der Seitenlinie stehen, für den natürlich auch schon ein großes Spiel, ne? Champions League Halbfinale, stehst du plötzlich in erster Reihe. Schon spannend.
Der Namensgeber des Kakadus, oder? Danksy hat doch Manuel Neuer jetzt in den Raum gestellt.
Und Standardtrainer, die stehen ja gerne auch mal vorne mit dabei. Haben wir am Wochenende auch wieder gesehen. Ich habe die ganze Zeit noch im Kopf, weil du den Namen Patrick Sander reingeworfen hast, Max, für mich den Spruch des Wochenendes geprägt, als er auf der Pressekonferenz nach seinem Spiel angesprochen wurde auf den Expected Goals Wert seiner Mannschaft. 0,03 nach 60 Minuten oder was. Da hat er den Reporter angeguckt und hat gesagt, also mit solchen Werten, da könnte er mich mal.
Der hatte auch Expected Goals. Er gibt mich ihm aber völlig recht.
Er hat auch Expected
Goals. Ich muss auch sagen, ich hasse diesen Wert. Weil was sagt der aus? Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. So, wenn der Trainer von der Mannschaft, die verloren hat, zu dir kommt und mit Expected Goals anfängt, dann denke ich mir immer, ja, dir fällt sonst nichts Besseres ein. Und jetzt kommst du damit.
Ey, ich kann dir aus Kommentatorensicht sagen, ich nehme es manchmal ganz gern dazu in Extremfällen. Ich hatte jetzt am Wochenende ein Spiel in der Premier League, Fulham gegen Aston Villa. Da kam wirklich, also es kam nichts Richtung Tore und dann stand es wirklich 0,03 zu 0,01. Und da habe ich dann vor lauter Verzweiflung, weil du irgendwann wirklich nichts mehr erzählen kannst, gesagt, übrigens, wer es mir nicht glaubt und seinen Augen nicht glaubt, der unterstreicht das Ganze ganz schön.
Aber früher hast du dafür einfach den Wert Torschüsse genommen.
Genau. So kannst du das auch machen. Aber es ist ein bisschen fancy, Max.
2-1 Abschlüsse und so, ja, aber ist mir zu fancy. Und ich verstehe auch, also ich würde gerne mal erklärt bekommen, wie diese prozentuale Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs bemessen wird. Ich erinnere mich an ein Tor von Olise, das war, würde er, glaube ich, auch unterschreiben, das einfachste Tor, was er in seinem Leben gemacht hat, nämlich aus 3 Metern den Fuß hingehalten nach so einem Gestocher und dann wird ja die Torwahrscheinlichkeit eingeblendet und die lag bei 68%.
Ja, ja.
Sprich, den macht er von 100 Mal angeblich 32 Mal nicht. Und ich mir denke, wenn du den einmal nicht machst, wirst du ausgewechselt.
Nein, aber der Punkt ist, da sind ja auch die Blinden und Tauben dabei, die halt so Dinger immer übers Tor hauen. Verstehst du? Es gibt ja dann irgendwann so Expected Goals. Wert ist ja, glaube ich, über alle Ligen dann verteilt, damit du da einen ordentlichen Wert kriegst. Und leider gibt es halt ganz, ganz viele, die aus 6 Meter es schaffen, auch übers Tor zu schießen, Max.
Ja, aber es macht,
ich habe da den perfekten Übergang.
Also das hätte jeder, mir fällt keiner ein. Deswegen, da will ich auch ich will jetzt keinen Namen nennen.
Okay. Ja, ich sag jetzt aber einen Namen, Max.
Der gemacht.
Max, ja? Ich sag einen Namen, weil wir weiter müssen. Wir müssen zum nächsten Spiel.
Okay.
Wie hoch war denn die Wahrscheinlichkeit von Said El Mala, dass er den nicht ins Tor schießt? Gegen Leverkusen.
Weißt du es wirklich?
Nee.
Weißt du wirklich die Zahl?
Leider nein.
Ja, dann, also sagen wir mal so.
Der war nicht so einfach. Er war weit, weil er war ja, ist weit auch außen hingetrieben gewesen, verkehrten Fuß genommen. Also ich glaube, die Hälfte der Spieler macht den rein.
Ja, es war nicht notwendig, dass er von da aus abschließt. Er hätte noch 2 Schritte
zum günstigeren Winkel machen können.
Nee, wenn er zwei Halbschritte Richtung Elfmeterpunkt macht, hat er einen besseren Winkel und dann sind wir bei 99% Torwahrscheinlichkeit. Aber es war bitter. Ich habe nur die Highlights sehen können, weil ich ja in Mainz war. Und mein Vater hat mir aber sehr intensiv getickert per SMS, was so abgeht. Riesenchance. Und irgendwann stand es dann 1-0 für Leverkusen.
Was hat er zu dem Elfmeter gesagt, Max? Ich bin ganz überrascht, dass Uli noch nicht durchgedreht ist. Thema Handspiel, VAR, Schiris.
Sagen wir mal so, mein Papa wäre zu einem anderen Schluss gekommen als der Schiedsrichter.
Ja.
War das der, wo er sich da wegdreht und an der Strafraumgrenze angeschossen wird?
Ja.
Genau, Martel, Erik Martel.
Der Inbegriff von Arm angelegt, oder? Also da frage ich mich dann wirklich, wenn du dafür bestraft wirst, dann müssen wir wirklich alle wieder mit diesem Pinguin anfangen, dass wir die Hände irgendwie hinter den Körper machen und so, was unnatürlicher ist als alles andere. Ja. Das hat mich schon auch überrascht. Ich bin beim Handspiel normalerweise so, dass ich schon irgendwo Argumente mitsehe und tragen kann und sage, die Schiris haben es nicht leicht. Aber das fand ich schon auch hart.
Hat er das gegeben oder war das VAR?
Pass auf, Uli, da kommt jetzt nämlich eine neue Ebene, eine neue Dimension, die wir so, glaube ich, auch noch nicht besprochen haben, rein. Robert Hartmann war der Schiri.
Genau.
Du siehst,
der es im Nachhinein zurückgenommen hat und alle waren...
Genau. Und jetzt interessiert mich eure Einschätzung dazu mal. Du siehst ihn dann auf den TV-Bildern, Erik Martel, erklären, warum er diesen Elfmeter gibt.
Ja.
Und Martel, es ist jetzt, glaube ich, schwer, ohne das Bild zu beschreiben. Stellt euch vor, wenn ihr es nicht gesehen habt, also mehr den Arm nach hinten wegnehmen kannst du, glaube ich, nicht als Fußballer, gerade wenn der Ball aus 4-5 Metern dir entgegengeflogen kommt. Und Hartmann erklärt das Martel so, was ja erstmal gut ist, dass er ihm das versucht zu erklären, dass er quasi mit Oberarm, Ellbogen und Unterarm ein Dreieck bildet und damit zum Ball geht. Und das ist einfach eine Fehleinschätzung von ihm gewesen. Er hat das, glaube ich, einfach falsch wahrgenommen. Und jetzt kommt ihr. Der VAR sieht ja auch, wie Hartmann dem Spieler diese Szene erklärt und müsste ja dann eigentlich auch feststellen, ah, okay, er hat es falsch interpretiert, falsch wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob das Regelwerk das hergibt oder die Ansetzungsweise des VARs. Aber wenn du im Keller merkst, okay, der Schiedsrichter erklärt dem Spieler das gerade so, wie es gar nicht passiert ist.
Die hören es ja übrigens auch, was er sagt.
Muss ich mich jetzt melden?
Sie hören es ja. Also sie müssen ja nicht nur wie wir hier Lippenleser werden und das alles deuten, sondern sie hören ja auch die Kommunikation. Ja. Von daher, ja, bin ich bei dir.
Und spätestens da, sondern bei klarer Fehlwahrnehmung.
Genau.
Und ich habe noch nicht gehört, dass eine Entscheidung revidiert wurde oder dass der VAR sich eingemischt hat, weil der Schiedsrichter ist scheinbar ganz anders wahrgenommen hat, als es tatsächlich passiert ist.
Wobei, ich glaube, das passiert öfter, weil die kommunizieren ja viel mehr, als man denkt. Also die kommunizieren ja wirklich, es gibt ja immer wieder Ausschnitte, die reden und reden und reden und reden. Das heißt, ich glaube, dieses Wahrnehmungsthema ist eigentlich ein sehr, sehr großes, weil nochmal kurz abgeglichen wird, wie hast du es gesehen, war der Blick frei, wie war deine Meinung? Und dann kannst du darauf ja auch reagieren. Deswegen glaube ich schon, dass es öfter mal Thema ist.
Aber Didi Hamann war ja vollster Überzeugung, dass das ein Elfmeter war. Dann geht der Schiedsrichter vor die Kamera und sagt, es war keiner. Dann hat der Didi Marschbrater gesagt, ich sage jetzt gar nichts mehr, ich bin fertig jetzt. Und der
ist aus Kölner Sicht aber irgendwie zu verschmerzen gewesen, weil ab Platz 7 abwärts hat nur eine Mannschaft gewonnen und das war Heidenheim. Die 18. waren und noch 18. sind. Aber
genau, und die können es jetzt schaffen. Die müssen nur in München einen Punkt holen.
Ja, genau. Also sie spielen jetzt in der Allianz Arena, die in den Paris-Spielen stecken, ist die Frage, ob die Heidenheimer ein 3:0 zur Halbzeit anders als die Mainzer rumkriegen. Ne?
Ja, aber also ich finde, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, das klingt dann komisch, weil wir die Bayern gesehen haben, wie sie es machen können, als zwischen diesen Paris-Spielen. Weil vor dem Spiel, finde ich, klar hat Kompany da auch schon rotiert, aber zwischen diesen beiden Spielen mit einem Ergebnis im Hinterkopf aus Paris, da bist du wahrscheinlich noch mal vorsichtiger, weil es dann einfach komplett ernst wird. Und du, Heidenheim, mit dem Flow, den sie für ihre Verhältnisse gerade haben, irgendwie ein Pünktchen holen und dann Druck machen auf St. Pauli und Wolfsburg, die sich am letzten Spieltag die Punkte ja auch noch im Zweifel gegenseitig wegnehmen oder halt jeder nur einer holt. Ich finde auch, also ich würde sie noch nicht ganz abschreiben.
Ja, 4 Punkte sind es aktuell auf St. Pauli. Angenommen, die Heidenheimer schaffen es mit der 3:0-Halbzeitführung, 3 Punkte einzufahren in der Allianz Arena, dann wäre es womöglich nur noch einer. Da wäre man auch punktgleich mit dem 17. mit Wolfsburg und ja, Köln spielt
aber
auch gegen Heidenheim.
Aber was glaubt ihr, was dann los wäre? Das wissen die Bayern halt auch wieder, das weiß Vincent Kompany auch. Wenn du so in den Abstiegskampf quasi eingreifst, weil du dann wirklich die U19 spielen lässt, das wird halt nicht passieren und das spricht wiederum dann dagegen. Ja, das spricht wiederum dagegen.
Nein, das darf kein Argument sein. Und wenn die Bayern mit der Jugendmannschaft auflaufen, ist das ihre Idee. Die Heidenheimer haben 400 Jahre Zeit gehabt, 34 Spiele, genügend Punkte zu sammeln. Dann kannst du es nicht nur, weil das Spiel am hinten raus ist, ich halte nichts von Wettbewerbsverzerrung. Jeder schaut auf sich. Wenn du vom Champions League bist, dann ist dir scheißegal, ob du Heidenheim gewinnt oder nicht. Also das ist mehr und da bin ich komplett anderer Meinung. Da gibt's keine Wettbewerbsverzerrung. Die Jungs sollen die schlagen und dann sollen sie, die haben genügend Zeitpunkte zu machen. Die gegen Bayern, die sind sowieso nie eingeplant.
Ja, ich bin da immer zwiegespalten. Muss ich sagen. Also
ich auch.
Und da geht's ja jetzt
ich tue doch nicht die Champions League in Gefahr bringen, die mögliche, bloß ob Heidenheim aufsteigt oder absteigt. Also beim besten Willen, ich liebe Herrn Schmidt, aber der würde das nicht anders machen.
Niemand. Aber es ist ja auch ein Extremfall, über den wir jetzt diskutieren.
Nicht um die Heidenheimer.
Also. Ja, okay.
Ja. Ja, und also ich glaube auch nicht, dass, aber wenn was passiert, dann wissen wir auch, welche Diskussion da geführt wird. Ne, Uli?
Na klar.
Das ist auch
die,
klar.
Da, dass es die geben wird, ist klar. Ja,
wunderbar.
Ich bin aber dann auch schon wieder bei Uli, dass ich sage,
du kannst mich ein. Mal. Du kannst mich buchen für meine Meinung.
Okay, der Bayern-Beschützer, alles klar. Über was müssen wir noch reden? Also es hat sich tatsächlich relativ wenig verschoben da unten. Die Hoffenheimer sind jetzt wieder dran an der Champions League, sind punktgleich mit Stuttgart, die auf 4 stehen, die nur einen Punkt gegen Bremen geholt haben.
Auch bitter.
Die Dortmunder gewinnen super souverän gegen Freiburg.
Oh, klasse. Gegen eine Mannschaft, die 3 Tage vorher sich die Lunge aus dem Leib gehauen hat und Matze Ginter gar nicht, glaube ich, mitgefahren ist. Ja, Dortmund hat mal ein gutes Spiel gemacht. Ja, Laola. Mhm. Laola für Dortmund. Und sie sind sicher in der Champions League. Laola für Dortmund 2. Okay, ich bin dabei. Ich preise.
Aber Timo hat mir gesagt, wenn wir mit der Bundesliga fertig sind, ich glaube, jetzt können wir eine Schleife drum machen. Wir haben über die Bayern geredet, national wie international, über den Keller. Dann möchtest du noch über die Insel sprechen, Timo.
Ja. Ja.
Ich brauche auch ein Tottenham-Update.
Du kriegst jetzt einmal alles. Von mir aus fangen wir da auch von unten an.
Okay.
Tottenham hat das erste Mal in 2026 ein Fußballspiel gewonnen. Das ist schon mal die große Nachricht. Uli wird wahrscheinlich eine Laola verteilen an die Spurs. Das Doofe ist, parallel hat West Ham in letzter Sekunde auch gewonnen gegen Everton. Sprich, die zwei sind weiter 2 Punkte auseinander. Tottenham nach Spieltag 34 mit 34 Punkten. West Ham 36. Die zwei werden es ziemlich sicher unter sich ausmachen. Leeds und Nottingham sehen aktuell so gut aus, haben so viel Vorsprung, dass das im Normalfall reichen sollte. Ganz, ganz bitter da. Xavi Simmons hat sich das Kreuzband gerissen. Ist mittlerweile bestätigt worden. Der verpasst damit auch die WM, was für ihn natürlich auch richtig hart ist. Und machen weiter mit dem FC Arsenal. Titelkampf in der Premier League. Sie sind aktuell wieder Tabellenführer, haben gewonnen ihr Heimspiel. Ein unfassbar schlechtes Spiel gegen Newcastle United 1-0. Das hatte nichts mit einem Meister zu tun. Trotzdem haben sie 3 Punkte geholt, haben jetzt 3 Punkte Vorsprung, aber auch ein Spiel mehr als Manchester City. Da könnte es im Endspurt tatsächlich aufs Torverhältnis ankommen. Hochgradig spannend. Da würde ich einmal eure Einschätzung hören wollen.
Hi,
ich habe zu Beginn nämlich schon dran gedacht. Dennis Undav hat geliefert und er wird jetzt wieder wichtiger werden, weil Kai Havertz erstmal raus ist.
Schwerwiegend?
Oberschenkel sah es mir nach aus oder Leiste irgendwie in dem Bereich. So richtig klar ist es noch nicht, aber musste vom Platz gehen und er sah richtig, richtig bedient aus. Und so kriegst du ja auch keinen Rhythmus, darum geht's ja auch. Also der wird ein bisschen was fehlen und dann Richtung WM, spannend.
Und du hast es ja gesagt, also Torverhältnis ist das Stichwort in diesem Titelrennen. Also wenn City jetzt wieder nachzieht, auch auf 34 Spiele stellt und auch auf 73 Punkte, dann sind sie wieder vorne, weil aktuell haben sie plus 37, Arsenal plus 38. Und das ist ja das Verheerende aus Arsenal-Sicht, denen jetzt so ein bisschen die Spucke ausgeht.
Ja.
Du kannst die Spiele vielleicht noch ziehen, aber du wirst nicht Meister, wenn du jetzt jedes Spiel nur noch mit einem Torunterschied gewinnst, ne, wie das jetzt vergangenes Wochenende war.
Ja, was Arsenal, als Vorteil hat, Uli, ganz kurz, Arsenal hat bevor Manchester City das nächste Mal Premier League spielt, hat Arsenal das nächste Spiel sogar noch gegen Fulham. Das heißt, die würden, wenn sie das dann auch gewinnen würden, erstmal auf 6 Punkte wegziehen, was für den Kopf von Manchester City natürlich wieder nicht so ganz leicht ist. Da ist der Spielplan, da bin ich wirklich froh, dass wir das in Deutschland nicht haben. Da ist ja wirklich alles sehr geordnet und wenn es nicht irgendwie anders geht, wird mal irgendwas verschoben. Aber hier wird mit Pokal und dem Ligapokal wird ständig hin und her geschoben. Und dann hast du in der heißen Phase der Saison plötzlich 2 Spiele Unterschied zwischen den Titelanwärtern. Finde ich nicht gut.
Vollkommen irre, aber spielt nicht Pep Guardiola und seine City gegen Wolverhampton? Die steigen nur ab, oder?
Wolverhampton ist schon lange abgestiegen. Wanderers. Also so richtig schweres Restprogramm haben beide nicht mehr, ehrlicherweise. Die haben,
aber denen kann man ja mal die Hütte vollhauen.
Genau. Ja. Und darauf wird es am Ende ankommen. Also aktuell sind es 2 geschossene Tore, die City mehr hat. Es ist absurd. Es ist wirklich, wird hochgradig spannend. Werden wir verfolgen. Und aus deutscher Sicht noch sehr, sehr spannend.
Jawohl.
Der Tabellensechste ist aktuell Brighton & Hove Albion. Und es gibt ein Szenario, in dem sich der Tabellensechste der Premier League für die Königsklasse qualifizieren kann. Klingt erstmal komisch, ist nur dann der Fall, wenn Aston Villa Tabellenfünfter wird, was sie aktuell auch sind, und gleichzeitig die Europa League gewinnen würde. Das würde nämlich bedeuten, Villa qualifiziert sich als Europa League-Sieger für die Champions League. Und dieser fünfte Platz, den hat sich England ja erspielt durch den guten UEFA-Koeffizienten, der würde an den Tabellensechsten weitergereicht werden. Und das ist aktuell Brighton & Hove Albion. Sprich, Fabian Hürzeler hat eine Chance. Das Ganze gilt nicht, wenn Aston Villa unter die Top 4 kommt. Das kennen wir ja auch. Wenn Bayern jetzt die Champions League holen würde und sich über die Liga qualifiziert, dann bleibt dieser zusätzliche Champions League-Platz quasi innerhalb der UEFA, der geht dann an den Qualifikanten. Es ist wirklich dieses Einzelszenario fünfter Platz, weil sich den England in der Regel erspielt hat und dementsprechend muss der England intern vergeben werden. Klingt alles ein bisschen wild, wir können uns merken, wird Aston Villa Fünfter und gewinnt die Europa League, dann ist der Tabellensechste auch in der Champions League dabei.
Also Fabian Hürzeler, muss man auch dazu sagen, der war ja schon ein bisschen unter Druck, nachdem er jetzt im Frühjahr eine nicht so gute Phase hatte. Ja, und jetzt ist er plötzlich auf Tabellenplatz 6, also absolut wahnsinnig. Und für Nick Woltemade übrigens, über den müssen wir auch noch kurz reden, da läuft es ja auch nicht so. Also Julian Nagelsmann hat schon Probleme. Havertz jetzt erstmal wieder verletzt raus. Nick Woltemade, ja, kommt einfach nicht zum Spielen, aber ich glaube, selbst wenn er spielt, macht er es ganz gut. Also es wird interessant. Gut, dass wir bei Sky
Premier League haben. Undarf.
Er wurde angezählt jetzt auch öffentlich von seinem Trainer Eddie Howe, der gesagt hat, du, die Trainingsleistungen, die reichen so nicht. Das ist schon mal auch nicht so ein gutes Zeichen. Positiv für ihn war jetzt, es ging offensiv schon wieder gar nichts zusammen bei Newcastle. Und als er reingekommen ist, hat er echt Schwung gebracht. Und wenn sein Stürmerkollege Johan Wisser die Expected Goals-Werte erfüllt hätte, dann hätte Woltemade da auch einen Assist gesammelt. Aber ja, deswegen, aktuell die Nummer 1 ist Dennis Undaf. Ob Julian Nagelsmann das will oder nicht.
Und das bringt uns doch automatisch zur Glaskugel.
Die Glaskugel.
Dadurch, dass ich jetzt diesen Punkt so souverän eingefahren habe und erstmal ein bisschen
die Stimme auch.
Luftruhe.
Hörst du, Timo, hörst du es? Es wird die Stimme so eine sonore Stimme,
ja,
jetzt,
ja,
wo
ja,
ich
ja
die Punkte eingefahren habe.
In der Kategorie bin ich einfach Bayern-like. Da habe ich nichts zu befürchten, auch wenn es zur Halbzeit mal nicht gut aussieht oder in der Schlussphase. Ich drehe das Ding noch, aber ihr habt den Vortritt. Ich möchte euch keinen wegnehmen. Ich bin variabel und flexibel aufgestellt.
Ah, Fähnchen im Wind.
Ich fange gerne an, weil wir machen jetzt kein großes Fass auf. Aber zweite Liga haben wir schön unter den Teppich gekehrt. Ja, Paderborn hat gegen Schalke verloren, alles gut. Bringt mich aber zu meiner Glaskugel, denn der FC Schalke kann mit einem Sieg gegen Düsseldorf aufsteigen. Dann ist Schalke wieder Erstligist.
Du sagst, Samstagabend, genau so wollte ich auch argumentieren.
20:30 Uhr. Und es wird, weil ich die Geschichte einfach so gut finde, Moussa Sylla. Das ist für mich der Inbegriff von dieser Schalker Mannschaft. Der war eigentlich schon weg im Winter, der war auf dem Weg nach New York und kommt dann wieder zurück, macht irgendwelche Instagram-Posts, ich komme zurück zu meiner Familie, wo alle eigentlich wissen, hier ist der ganze Deal nur geplatzt und du musstest jetzt irgendwie da bleiben. War dann nur noch zweite Geige hinter Edin Dzeko und leider aus Paderborner Sicht hat er am Wochenende jetzt echt ein gutes Spiel hingelegt und es wäre so passend für diese Schalker Mannschaft, die so viele Widerstände überwinden musste, dass er es am Ende ist, der sie hochballert. Von daher Moussa Sylla, FC Schalke. Und bitteschön, Max. Ich dachte, es ist egal, wen wir nehmen.
Ah, ja, ich wusste, also normalerweise seid ihr ja so ahnungslos unterwegs hier in dieser Rubrik, dass ich euch den Vortritt lassen kann. Aber du hast meine, also ich wollte auch einen Schalker nehmen, das werde ich auch, aber du setzt wie so häufig, wie schon letzte Woche, auf die richtige Mannschaft, aber aufs falsche Pferd. Denn Kenan Karaman, der absolute Leader dieser Mannschaft, wird ein Tor und ein Assist machen.
Du lehnst dich schon wieder so weit Schalker, raus, ne?
Die Schalker rechnerisch hochschießen. Es wird hoch emotional. Ich freue mich total, das als Zuschauer mitzuerleben, dieses Spiel. Ich glaube, die zweite Halbzeit kann ich gucken, weil ich bin beim Topspiel in Leverkusen. Aber das wird ein emotionales Wellenbad in der Felddienstarena. Und jeder, der das nicht guckt, der hat den Fußball nicht geliebt.
Ja, ich kann Amen. Amen, genau. Aber ich kann ja sagen, ich würde ja dann auch nochmal einen Schalker nehmen, aber das ist nur, ich glaube, ich nehme nicht. Nämlich Edin Dzeko, der kommt dann rein, verletzt und wird von 3 Spielern hochgehoben, damit er Kopfball machen kann. Das wäre eine Geschichte. Das wäre noch nie da gewesen. So, verstehst du, wie beim Rugby, wo sie so einen hochheben in der Mitte und der startet, weiß gar nicht, wie weit das erlaubt
ist. Bei der Gasse.
Ja, aber okay, ihr seid in der zweiten Liga zu Hause, das verstehe ich. Ich kümmere mich um die wichtigen Dinge. Champions League in diesem Fall dann, ja. Einer muss ja, okay. Ja,
sag doch einfach Harry Kane, mach's kurz.
Nein. Manuel Neuer wird so spielen, dass ihn Julian Nagelsmann für die WM nominieren muss.
Doch, Feierabend. Wir machen Schluss.
Oh Gott, Gott, oh Gott. Ist denn schon wieder September?
Okay.
Ai.
Alles klar, meine Lieben.
Männer, danke euch. Viel Spaß.
Es war mir ein Vergnügen, eine Ehre.
Macht es gut. Schwingt die Glocke. Ciao, ciao. Ciao.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.